Die Alleen des Bois, die trocken dalagen unter dem frischen Junilaub, das im Wind verwelkt, das Tor des Zollamtes, Neuilly, der Boulevard d'Ankermann. Wie oft bin ich diesen Weg schon gefahren, fragte sich Lea. Sie zählte, wurde dann des Zählens überdrüssig und horchte, während sie auf dem Kiesweg der Madame Pelou stehen blieb, auf die Geräusche, die aus dem Haus drangen. »Sie sind in der Halle«, sagte sie sich. Vor ihrer Ankunft hatte sie noch einmal Puder aufgelegt und den blauen Schleier über ihr Kinn gezogen, ein Netz so fein wie Nebel. Und dem Diener, der sie bat, durch das Haus zu gehen, gab sie zur Antwort, »Nein, ich gehe lieber durch den Garten.« Ein richtiger Garten, beinahe ein Park, schirmte eine riesige, weiße Pariser Vorstadtvilla von der Außenwelt ab. Die Villa der Madame Pelou trug zu jener Zeit, als Neuilly noch außerhalb von Paris lag, die Bezeichnung Landsitz. Davon zeugten die nun zu Garagen gewordenen Pferdeställe, die Wirtschaftsgebäude mit ihren Hundezwingern und Waschküchen, wie auch die Ausmaße des Billardsaales, der Eingangshalle und des Speisezimmers. »In dem Besitz von Madame Pelou steckt ein Vermögen«, wiederholten andächtig die alten Schmarotzerinnen, die kamen, um für ein Abendessen und ein Glas feinsten Cognac ihr gegenüberzusitzen und die Basic- und Pokerkarten in den Händen zu halten. Und sie fügten hinzu, »Aber wo steckt bei Madame Pelou kein Vermögen drin?« Als Lea im Schatten der Akazien zwischen glutroten Rhododendronbüschen und Rosenbögen dahinging, lauschte sie einem Stimmengemurmel, aus dem die näselnde Trompete der Madame Pelou und Cheries trockenes Gelächter hervorbrachen. »Der Junge hat wirklich kein schönes Lachen«, dachte sie. Dann blieb sie einen Augenblick stehen, um den neuen Klang einer zarten und liebenswerten weiblichen Stimme deutlicher zu vernehmen, die jedoch sogleich von der abscheulichen Trompete übertönt wurde. »Das ist die Kleine«, sagte sich Lea. Sie machte ein paar schnelle Schritte und stand auf der Schwelle einer Glashalle, aus der Madame Pelou auf sie zustürzte und rief, »Da ist ja unsere schöne Freundin!« Diese kleine Tonne, Madame Pelou, eigentlich Mademoiselle Pelou, war zwischen 10 und 16 Tänzerin gewesen. Hin und wieder suchte Lea bei Madame Pelou nach etwas, das an den kleinen, blonden, rundlichen Eros von einst, an die Nymphe mit den Grübchen erinnern könnte, und fand nur die großen, unerbittlichen Augen, die schmale und harte Nase und vielleicht auch noch eine kokette Art und Weise, die Füße zu setzen, in der fünften Position, wie die Tänzer des Ballettchors. Cheri, der aus der Tiefe eines Schaukelstuhls zu neuem Leben erwacht war, küsste Lea mit unfreiwilliger Grazie die Hand und verdarb seine Geste durch ein »Verflixt, du trägst schon wieder einen Schleier, ich kann das nicht ausstehen.« »Willst du sie wohl in Ruhe lassen?« griff Madame Pelou ein. »Man fragt eine Frau nicht, warum sie einen Schleier trägt. Wir würden so etwas nie tun«, sagte sie zärtlich zu Lea. Zwei Frauen hatten sich im hellen Schatten der Strohmarkise erhoben. Die eine in Mauve reichte Lea, die sie von Kopf bis Fuß musterte, ziemlich kühl ihre Hand. »Mein Gott, wie schön Sie sind, Marie-Laure. Nichts ist so vollkommen wie Sie.« Marie-Laure geruhte zu lächeln. Sie war eine junge, rothaarige Frau mit braunen Augen, die Bewunderung hervorrief, auch wenn sie sich nicht rührte und nicht sprach. Wie aus Koketterie deutete sie auf die andere junge Frau. »Erkennen Sie meine Tochter Edmé wieder?«, fragte sie. Lea streckte dem jungen Mädchen eine Hand entgegen, die nur zögernd ergriffen wurde. »Ich hätte sie wiedererkennen müssen, mein Kind. Doch eine Pensionatsschülerin verändert sich schnell. Und Marie-Laure verändert sich nur, um jedes Mal noch mehr zu verwirren. Haben Sie das Mädchenpensionat jetzt hinter sich?« »Das will ich meinen, das will ich meinen«, rief Madame Pelou. »Man kann diesen Charme, diese Anmut, dieses Wunder von 19 Lenzen doch nicht ewig vor aller Welt verstecken.« 18, sagte Marie-Laure sanft. 18, 18, natürlich 18. Lea, erinnerst du dich? Dieses Kind feierte seine Erstkommunion im selben Jahr, in dem Cherie aus dem Internat weggelaufen ist. Das weißt du doch noch. Ja, du Schlingel, du warst weggelaufen. Und wir waren beide zu Tode erschrocken. Ich erinnere mich sehr genau, sagte Lea und tauschte mit Marie-Laure ein diskretes Kopfnicken, ähnlich dem Touché unter ehrenhaften Fechtern. Man muss sie verheiraten, man muss sie verheiraten, fuhr Madame Pelou fort, die eine Wahrheit ersten Ranges nie weniger als zweimal wiederholte. Wir werden alle auf die Hochzeit gehen. Sie fuchtelte mit ihren kurzen Armen herum und das junge Mädchen betrachtete sie mit unverhohlenem Entsetzen. Das ist wirklich die richtige Tochter für Marie-Laure, dachte die sehr aufmerksame Lea. Sie besitzt auf diskrete Weise all das, was bei der Mutter grell ins Auge springt. Duftiges, aschblondes, wie gepudertes Haar, einen unruhigen, ausweichenden Blick, einen Mund, der nicht sprechen, nicht lächeln will. Genau das, was Marie-Laure bräuchte, die sie aber dennoch hassen muss. Madame Pelou schob ein mütterliches Lächeln zwischen Lea und das junge Mädchen. Diese beiden Kinder da haben sich hier im Garten ja schon recht gut angefreundet. Sie zeigte auf Cherie, der vor der Glaswand stand und rauchte. Er hielt seine Zigarettenspitze zwischen den Zähnen und neigte den Kopf nach hinten, um dem Rauch auszuweichen. Die drei Frauen betrachteten den jungen Mann, der mit zurückgeworfenem Kopf, halb gesenkten Wimpern und geschlossenen Füßen unbeweglich dastand, aber dennoch eine geflügelte Gestalt zu sein schien, die in der Luft schwebte und schlief. Lea täuschte sich nicht über den verstörten, besiegten Ausdruck in den Augen des jungen Mädchens. Sie gönnte sich das Vergnügen, es zusammenzucken zu lassen, indem sie seinen Arm berührte. Edmé bebte am ganzen Körper, zog den Arm zurück und sagte ganz leise, aber heftig, »Was ist?« »Nichts«, antwortete Lea. Mein Handschuh war hinuntergefallen. »Gehen wir, Edmé«, befahl Marie-Laure mit Nonchalance. Das junge Mädchen ging stumm und folgsam zu Madame Pelou, die mit den Flügeln schlug. »Schon? Nicht doch! Wir sehen uns aber wieder, wir sehen uns aber wieder!« »Es ist spät«, sagte Marie-Laure. »Und dann erwarten Sie ja auch viele Leute am Sonntagnachmittag. Dieses Kind ist nicht an Menschen gewöhnt.« »Ja, ja«, rief Madame Pelou zärtlich. »Sie hat so abgeschlossen gelebt, so allein.« Marie-Laure lächelte. Und Lea sah sie an, als wollte sie sagen, »Jetzt sind Sie an der Reihe.« »Aber wir werden bald wiederkommen.« »Donnerstag, Donnerstag! Lea, du kommst doch auch am Donnerstag zum Mittagessen.« »Ich komme«, antwortete Lea. Cherie hatte Edmé auf der Schwelle der Halle eingeholt, wo er neben ihr stand, jeglicher Unterhaltung abgeneigt. Er hörte Leas Versprechen und wandte sich um. »Recht so. Und dann machen wir einen Spaziergang«, schlug er vor. »Ja, ja, das passt zu eurem Alter«, fuhr Madame Pelou gerührt fort. »Edmé wird mit Cherie vorausgehen. Er wird uns anführen und wir anderen gehen hinterher. Macht Platz für die Jugend, macht Platz für die Jugend. Cherie, mein Liebling, willst du nicht Marie-Laures Wagen rufen?« Obwohl ihre kleinen runden Füße auf dem Kies umknickten, begleitete sie ihre Gäste bis zur Krümmung einer Allee und überließ sie dann Cherie. Als sie zurückkam, hatte Lea ihren Hut abgenommen und sich eine Zigarette angezündet. »Wie hübsch sie sind, die beiden«, keuchte Madame Pelou. »Nicht wahr, Lea?« »Hinreißend«, hauchte Lea und stieß dabei eine Rauchwolke aus. »Aber diese Marie-Laure...« Cherie kehrte zurück. »Was ist mit Marie-Laure?« fragte er. »Was für eine Schönheit!« »Ah!« »Ah«, stimmte Madame Pelou zu. »Wie wahr, wie wahr, dass sie sehr hübsch gewesen ist.« Cherie und Lea sahen einander an und lachten. »Gewesen ist?« betonte Lea. »Aber sie ist doch die Jugend in Person. Sie hat nicht eine Falte. Und sie kann zartes Mauve tragen, diese undankbare Farbe, die ich verabscheue und die es mir heimzahlt.« Die großen, erbarmungslosen Augen und die schmale Nase wandten sich von einem Glas Cognac ab. »Die Jugend in Person! Die Jugend in Person!« kreischte Madame Pelou. »Pardon, pardon! Marie-Laure bekam et me 1895. Nein, 94. Sie war damals mit einem Gesangslehrer durchgebrannt und hatte Khalil Bey sitzen lassen, der ihr jenen vielgerühmten rosa Diamanten geschenkt hatte, den... Nein, nein! Warte, das war im Jahr davor!« Sie trompetete laut und falsch. Lea hielt sich ein Ohr zu und Cheri erklärte in belehrendem Tonfall, »Ein Nachmittag wie dieser wäre doch wirklich zu schön, ohne die Stimme meiner Mutter.« Sie warf einen Blick auf ihren Sohn, ohne jeden Anflug von Zorn, denn sie war an seine Unverschämtheit gewöhnt, und setzte sich würdevoll mit baumelnden Füßen in einen Lehnstuhl, der für ihre kurzen Beine zu hoch war. In ihrer Hand wärmte sie ein Glas Cognac. Lea, die sich in einem Schaukelstuhl wiegte, warf von Zeit zu Zeit einen Blick auf Cheri, der sich auf dem kühlen Korbsessel fläzte, mit offenem Jackett, einer halb erloschenen Zigarette zwischen den Lippen, einer Haarsträhne über der Braue. Und ganz leise nannte sie ihn schmeichelnd: »Schöner Lump.« Sie saßen nebeneinander, ohne gefallen oder sprechen zu wollen, friedlich und gewissermaßen glücklich. Eine lange Vertrautheit machte sie schweigsam, rief bei Cheri Schlaffheit und bei Lea Gelassenheit hervor. Wegen der zunehmenden Hitze zog Madame Pelou ihren engen Rock bis zu den Knien hinauf, zeigte ihre kleinen Matrosenwaden, und Cheri riss sich wütend seine Krawatte vom Hals, eine Geste, die Lea mit einem missbilligenden quittierte. »Oh, lass ihn doch, den Kleinen«, protestierte Madame Pelou, wie aus der Tiefe eines Traumes. »Es ist so heiß. Willst du einen Kimono, Lea?« »Nein, danke. Ich fühle mich sehr wohl.« Diese Ungezwungenheit am Nachmittag war ihr zuwider. Niemals hatte ihr junger Liebhaber sie am helllichten Tag unvollständig angezogen vorgefunden, weder mit offener Bluse noch in Pantoffeln. »Meinetwegen nackt«, pflegte sie zu sagen, aber nicht halb aufgelöst. Sie griff wieder zu ihrer Illustrierten und las sie nicht. »Die alte Pelou und ihr Sohn«, dachte sie. »Ob man sie an einen reich gedeckten Tisch setzt oder mit ihnen aufs Land fährt, peng«, die Mutter zieht ihr Korsett aus und der Sohn seine Weste. Kneipiernaturen auf Urlaub. Sie warf einen grollenden Blick auf den beschuldigten Kneipier und sah, dass er schlief, die Lider auf seine weißen Wangen gesenkt, der Mund geschlossen. Der entzückende Bogen der Oberlippe, auf den von unten her ein Lichtschein fiel, hielt an seiner Kuppe zwei silbrig schimmernde Punkte gefangen. Und Lea musste zugeben, dass er viel eher einem Gott als einem Weinhändler glich. Ohne aufzustehen, pflückte sie behutsam zwischen Cheris Fingern eine brennende Zigarette und warf sie in den Aschenbecher. Die Hand des Schläfers entspannte sich und ließ ihre schlanken, mit grausamen Nägeln bewehrten Finger wie welke Blumen sinken. Eine keineswegs weibliche Hand, die jedoch eine Spur schöner war, als man es sich gewünscht hätte, eine Hand, die Lea ohne jede Unterwürfigkeit 100-mal geküsst hatte. Geküsst nur des Vergnügens, des Duftes wegen. Sie sah über ihre Zeitung hinweg zu Madame Pelou hinüber. Schläft sie auch? Lea gefiel es, wenn die Mittagsruhe von Mutter und Sohn ihr, die hellwach war, eine Stunde innerer Abgeschiedenheit schenkte, inmitten von Hitze, Schatten und Sonne. Doch Madame Pelou schlief nicht. Sie saß wie ein Buddha in ihrem Lehnstuhl, blickte starr vor sich hin und saugte an ihrem edlen Cognac mit der Hingabe eines trunksüchtigen Säuglings. »Warum schläft sie nicht?«, fragte sich Lea. »Es ist Sonntag. Sie hat gut gegessen. Sie erwartet wie immer um 5 das alte Gesindel. Daher müsste sie eigentlich schlafen.« Wenn sie nicht schläft, dann führt sie etwas im Schilde. Sie kannten sich seit 25 Jahren. Eine feindselige Vertrautheit leichtlebiger Frauen, die ein Mann zunächst wohlhabend macht und dann sitzen lässt, die ein anderer Mann ruiniert. Eine gehässige Freundschaft zwischen Rivalinnen auf der Lauer nach der ersten Falte und dem ersten weißen Haar. Ein Zusammenhalt zwischen nüchtern denkenden, in Geldfragen gewandten Frauen, die eine jedoch geizig, die andere eine Genießerin. Solche Bande zählen. Ein anderes, stärkeres Band sollte sie erst im vorgerückten Alter vereinen. Cherie. Lea erinnerte sich an Cherie als Kind, ein wahres Wunder mit langen Locken. Als er ganz klein war, hieß er noch nicht Cherie, sondern einfach Fred. Cherie, der abwechselnd vergessen und vergöttert wurde, wuchs zwischen Stubenmädchen mit gebleichtem Haar und hochgewachsenen hämischen Dienern heran. Obgleich er durch seine Geburt auf geheimnisvolle Weise großen Reichtum ins Haus gebracht hatte, sah man keine Miss und kein Fräulein in Cheries Nähe, der mit lautem Geschrei vor diesen Vampiren bewahrt wurde. »Charlotte Pelou, Frau aus einem anderen Zeitalter«, sagte ungezwungen der alte, vertrocknete, sein Leben aushauchende und dennoch unverwüstliche Baron de Berthélemy. »Charlotte Pelou, ich verehre in Ihnen die einzige leichtlebige Frau, die es gewagt hat, ihren Sohn wie den Sohn einer Dirne großzuziehen. Frau aus einem anderen Zeitalter. Sie lesen nicht, sie reisen nicht, sie kümmern sich einzig um ihren Nächsten und lassen ihr Kind von den Hausangestellten erziehen. Wie lauter das ist! Reinster Abu oder sogar Gustave Dross, wenn man bedenkt, dass sie nichts davon wissen. Cherie erlebte also alle Freuden einer zügellosen Jugend. Er lispelte noch, als er bereits den vulgären Klatsch im Dienstbotenzimmer aufschnappte. Er nahm an den heimlichen Gelagen in der Küche teil. Er badete in der mit Irismilch gefüllten Wanne seiner Mutter. Dann widerfuhr man ihm nur mit dem Zipfel eines Handtuchs über das Gesicht. Er verdarb sich den Magen mit zu viel Bonbons. Und er hatte Bauchweh vor lauter Hunger, weil sein Abendessen vergessen worden war. Er langweilte sich, halbnackt und erkältet, auf den Blumenfesten, wo Charlotte Pelou ihn inmitten taunasser Rosen zur Schau stellte. Aber es kam auch vor, dass er sich mit 12 Jahren in einer heimlichen Spielhölle königlich amüsierte, in der ihm eine amerikanische Dame ganze Hände voll Louis d'Or als Einsatz spendierte und ihn ein kleines Meisterwerk nannte. Um dieselbe Zeit zwang Madame Pelou ihrem Sohn einen Geistlichen als Hauslehrer auf, den sie nach 10 Monaten wieder entließ, weil, so gestand sie, diese schwarze Robe, die ich überall im Haus umherstreifen sah, mir das Gefühl gab, eine arme Verwandte aufgenommen zu haben. Und es gibt, weiß Gott, nichts Betrüblicheres, als eine arme Verwandte unter seinem Dach zu haben. Mit 14 machte Cherie Bekanntschaft mit dem Internat. Es überzeugte ihn nicht. Er trotzte jedem Kerker und lief davon. Madame Pelou brachte nicht nur die Kraft auf, ihn von Neuem einzusperren, sondern ergriff auch noch angesichts der Tränen und Beschimpfungen ihres Sohnes die Flucht, hielt sich die Ohren zu und schrie, »Ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen!« Ein so aufrichtiger Schrei, dass sie in Begleitung eines jungen, doch wenig gewissenhaften Mannes aus Paris fortzog und erst 2 Jahre später allein zurückkehrte. Es war das letzte Mal, dass sie in Herzensdingen schwach geworden war. Als sie Cherie wieder sah, war er aufgeschossen und hohlwangig, hatte schwarze Ringe unter den Augen, trug Anzüge wie ein Gigolo und redete vulgärer denn je. Sie schlug sich an die Brust und nahm Cherie vom Internat. Er hörte gänzlich auf zu arbeiten, wollte Pferde, Wagen, Schmuck, verlangte monatlich eine runde Summe. Und als seine Mutter sich an die Brust schlug und dabei Pfauenschreie ausstieß, unterbrach er sie mit den Worten, »Madame Pelou, regen Sie sich nicht auf, verehrte Mutter. Wenn nur ich dich an den Bettelstab bringen kann, dann wirst du höchstwahrscheinlich im Warmen unter deiner amerikanischen Steppdecke sterben. Ich habe keine Lust auf einen Vormund. Dein Zaster ist auch mein Zaster. Lass mich nur machen. Freunde lassen sich mit Diners und Champagner abspeisen. Und was diese Damen betrifft, so werden sie, Madame Pelou, doch gewiss nicht wollen, dass sie in mir, so wie sie mich gemacht haben, mehr als eine künstlerische Nippfigur sehen, wenn überhaupt. Er drehte eine Pirouette, während sie süße Tränen vergoss und sich zur glücklichsten aller Mütter erklärte. Als Cherie Automobile zu kaufen begann, zitterte sie von Neuem, doch er riet ihr, achten Sie bitte aufs Benzin, Madame Pelou, und verkaufte seine Pferde. Er hielt es nicht für unter seiner Würde, die Bücher der beiden Chauffeure zu überprüfen. Er rechnete schnell, genau, und die Zahlen, die er flink aufs Papier schrieb, schlank, geschweift und geschmeidig, passten nicht zu seiner breiten, recht langsamen Handschrift. Er wurde 17 und glich immer mehr einem kleinen alten Mann, einem pedantischen Rentier. Immer noch schön, doch mager und kurzatmig. Mehr als einmal traf Madame Pelou ihn auf der Treppe zum Keller an, wo er die Flaschen in den Regalen gezählt hatte. »Stell dir vor«, sagte Madame Pelou zu Lea, »das ist doch wirklich schön.« »Viel zu schön«, antwortete Lea. »Das wird ein schlechtes Ende nehmen. Zeig deine Zunge, Cherie.« Er streckte sie heraus mit einer respektlosen Grimasse und noch anderen hässlichen Manieren, die Lea nicht im geringsten schockierten, denn sie war eine allzu vertraute Freundin, eine Art Patin, die ihn verwöhnte und die er duzte. »Ist es wahr?«, fragte Lea, »dass man dich heute Nacht in der Bar mit der alten Lili gesehen hat und dass du auf ihren Knien gesessen hast?« »Auf ihren Knien?«, spottete Cherie. »Knie hat sie schon lange keine mehr. Die sind versunken.« »Ist es wahr?«, bohrte Lea noch strenger, »dass sie dir Gin mit Pfeffer zu trinken gegeben hat? Weißt du denn nicht, dass man danach schlecht aus dem Mund riecht?« Eines Tages hatte Cherie gekränkt auf Leas Verhör geantwortet. »Ich weiß nicht, warum du mich das alles fragst. Du musst doch gesehen haben, was ich tat, denn du warst selber da, hinten in dem kleinen Kapuff mit Patron, dem Boxer.« »Das stimmt genau«, antwortete Lea unbeirrt. »Patron ist keiner, der so schnell zu Boden geht, weißt du? Der hat andere Reize als eine hübsche, nichtssagende Visage und blau geschlagene Augen.« In jener Woche erregte Cherie nachts im Montmartre und rund um die Markthallen großes Aufsehen mit Damen, die ihn »Mein Bengel« und »Mein Laster« nannten. Aber bei keiner entflammte er. Er litt an Migräne und hustete. Und Madame Pelou, die ihrer Masseuse, Madame Ribaud, ihrer Korsettmacherin, der alten Lilly und Berthelemy, dem Vertrockneten, ihre neuen Ängste anvertraute, ach, was für ein Leidensweg das Leben doch für uns Mütter ist, wechselte mühelos vom Genre der glücklichsten aller Mütter in das der Mutter und Märtyrerin.